bei ZFS hat das jetzt die Firma Oracle probiert. Wir haben gesagt, wir fangen das schon mal an, aber ich werde euch gleich zeigen, warum das nicht so einfach ist. ZFS, auf einer Folie ist das Datenintegrität. Wir wollen ein neues Filesystem machen, eine neue Generation von Filesystemen mit Datenintegrität, mit einem integrierten Volume Manager und alle Blöcke sind mit Prüfsummen gesichert. Warum muss da der Volume Manager integriert werden? Nein, weil sonst gar nicht geht. Zeige ich euch gleich. Die Kapazität ist zukunftssicher. Potenziell ist ZFS ein 128-Bit-File-System. Das Hauptproblem heute ist, dass es kein 128-Bit-API gibt. Es gibt nur ein 64-Bit-API. Ja, deswegen ist es zurzeit noch limitiert auf 64-Bit. Alle Parameter von ZFS können online geändert werden. Und das macht auch mittlerweile Sinn, weil nämlich ein File-System heutzutage ganz groß sein kann. Es können sehr große Datenbereiche sein. Und da will ich jetzt nicht die 3 Terabyte einfach nochmal kopieren, weil das dauert mir einfach viel zu lange. Es muss also online veränderbar sein. Das ist sehr einfache Administration, also Wartezeiten, wie man sie früher hatte, damit also irgendwelche Volumes gemirrt werden, sind nicht mehr notwendig. Und wir haben nur Transaktionen auf dem Filesystem. Zum einen mal kann ich da Performance bekommen, zum anderen mal ist ein File-System-Check nie mehr notwendig, weil ich komme mit den Transaktionen immer von einem konsistenten Zustand auf einen konsistenten Zustand und habe keinen, der dazwischen liegt. Wie funktioniert das? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Ich höre... Nein? Das muss nicht atomar bleiben. Von einzelnen Sektoren, das muss auch nicht atomar bleiben. Das muss nicht atomar bleiben, weil alles geprüft, checkt ist. So, jetzt werde ich diese wunderbare Funktion hier wählen und halte hier eins an. Genau. Volume Manager plus Filesystem versus ZFS. Das heißt, hier beim ZFS wird die alte Denke durchbrochen. Bisher habe ich ein Filesystem, das liegt auf einem Volume und das Volume weiß, wo die Platten liegen. Und hier zwischen File-System und Volume habe ich die Harddisk-Schnittstelle, DKIO oder wie sie heißt. Die sagt mir, was ich mit einer Platte machen kann. Ich kann von der Platte lesen, kann sie schreiben, kann das Label lesen, was weiß ich. Verschiedene Sachen. Ich habe diese Abstraktion. Und diese Abstraktion, die führt aber auch zu den Problemen, die wir haben. Beim ZFS haben wir hier Folgendes, dass wir 3 Stufen haben. Einmal den ZFS POSIX-Layer, der quasi aus einem Haufen von Byte-Haufen ein Filesystem macht, eben definiert, was da das Directory ist, was der Einheitsspeicher ist und so weiter. Dann habe ich die Data Management Unit, die quasi die Veränderungen auf diesen Byte-Haufen in Transaktionen fasst. Und dann habe ich den Storage Pool Allocator, der eben diese Transaktionen auch wegschreibt. Und der Trick an der Stelle ist, dadurch, dass ich hier den Storage Pool Allocator an dieser Stelle habe, und der Transaktionen bekommt, sieht er alles das, was auch zusammengeschrieben werden muss. Das ist bei dem alten Modell nicht der Fall. Oh, es geht aber jetzt weit. Augenblick. Da ist eine ganze Menge ausgelassen. Brauche ich noch. Warum gibt es Volumes? Anfang der 90er hat man festgestellt, es gibt billige Platten. Ich selber habe hier für das Hochschulrechenzentrum für den ersten FTP und News Server die 1 Gigabyte Platte gekauft. Die war sehr billig, die hat nämlich nur 4.000 D-Mark gekostet. Ein Jahr davor haben wir für den Mainframe eine 900 Megabyte Platte gekauft und die war damals auch sehr billig für Mainframes, die hat nur 250.000 D-Mark gekostet. Okay, hier ist Open Solaris drauf, das ist ein 1 Gigabyte Stick. Ja. Warum gibt es Volumes? Volumes gibt es deshalb, weil man sagte, man hat jetzt billige Platten, eben 4000 D-Mark für eine 1 Gigabyte Platte und dann kann ich mir endlich leisten, mehrere Platten in ein Filesystem zu tun. Das heißt, ich kann sie konkatenieren oder ich kann sie stripen, um die Performance zu erhöhen und ich kann sie mirroren. Das passte ja, weil es da im Jahr 1986 das Papier von Patterson gab, wo er die Rate-Level erfunden hat, quasi. Stripe ist nicht ganz ein Rate-Level, aber das hat man ganz schnell eingeführt, weil man gesehen hat, damit kann ich die Leistung erhöhen. Der Trick an der Geschichte ist, wir haben jetzt dann ein großes Volumen, was einer Platte entspricht. Und es hat genau die gleiche Eigenschaft wie eine Platte. Und man muss dann eben das Filesystem nicht ändern. Man hat sich damals gedacht, naja, so Verwaltungen, Platten zusammenzuprügeln zu größeren virtuellen Platten, das ist ganz einfach. Das wäre ja viel schwerer, das Filesystem zu ändern. Und deswegen lassen wir es bei dieser Abstraktion, dass es einmal diesen Volume Manager gibt, der ein Filesystem erzeugt und zum anderen eben dieses Filesystem gibt, was die wunderbare, stabile Funktion des Filesystems innehat. Aber ich verliere. Was verliere ich? Halt, das lassen wir weg, das geht's. Wenn ich ein Filesystem habe, was auf so einer Schnittstelle drauf sitzt, dann erzeugt es seine Integrität dadurch, dass es eine gewisse Schreibreihenfolge hat. Wenn ich jetzt eine Datei erzeuge, muss ich das Directory, die Inodes, die Allokationstabelle und auch die Datenblöcke in einer gewissen Reihenfolge bearbeiten. Also ich muss erst gucken, wo ist das frei, dann muss ich einen Directory-Eintrag machen, dann muss ich einen Inode-Eintrag machen, dass der File-System-Check, falls es mal abstürzt, das wieder finden kann und nicht das wegschmeißt, was fehlt. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Und diese, wenn dann ein Stromausfall passiert oder sonstiger Absturz, dann kriege ich die Konsistenz dadurch, dass ich einen File-System-Check laufen lasse, dann ist es wieder konsistent. Damit das ein bisschen schneller funktioniert, hat man ein Journaling eingeführt, das heißt, man hat einen sequentiellen Bereich, in dem man so Transaktionen einträgt und wenn die Transaktion abgeschlossen ist, dann ist auch alles drin. Journaling. Aber es ist Folgendes, das Filesystem liefert eine gewisse Reihenfolge von Schreibvorgängen ab und es hat die Stellen, an die geschrieben wird, schon bestimmt. Das heißt also, das muss so ausgeführt werden. Der Volume Manager hat keine Chance, der muss das in der Reihenfolge ausführen, wie das Filesystem bestimmt hat, sonst würde ja der Filesystem-Check nicht funktionieren. Ja? Das heißt also, das Filesystem hat keine Ahnung, wie das Volume auf den Platten verteilt ist, kann also auch keine Wahlen treffen, was besser zu schreiben wäre, um schneller zu sein. Optimierung beim Filesystem ist nicht möglich. Der Volume Manager hat keine Chance, die Blöcke anders zu verteilen, weil es ist ja darauf gezwungen, die Stellen zu schreiben, die das Filesystem gemeint hat. Und es muss genau in der Reihenfolge schreiben, die das Filesystem bestimmt hat, weil sonst ist die Konsistenz des Filesystems in Gefahr. Das heißt also, wir sind im Deadlock. Wir können auf beiden Seiten nicht optimieren. Ja? Deswegen musste man diese Aufteilung, diese Abstraktion durchbrechen, um besser zu werden. Und das ist beim ZFS gemacht. Und deshalb gehört auch ZFS zu einer neuen Generation. Hier haben wir dann quasi objektbasierte Änderungen. Diese Datei wird geschrieben, dazu noch eine Änderung in dem Inode, vielleicht wird es umbenannt, Änderung im Directory, ist größer geworden, Änderung in der Allokation. Alle diese Veränderungen sind Änderungen auf irgendwelchen Blöcken. Die werden zusammengefasst und werden dann quasi von dem ZFS-Layer an den Data Management-Layer weitergegeben und quasi hier als Transaktion behandelt. Das heißt, also hier kommen so Mikrotransaktionen runter, in den Data Management Unit. In der Data Management Unit werden Transaktionen zusammengefasst zu größeren Transaktionsgruppen. Und diese Transaktionsgruppen werden dann transaktionell auf die Platte geschrieben. Wohin, ist an dieser Stelle noch gar nicht klar. Das wird erst bestimmt, wenn der Storage Pool Allocator, der weiß, welche Platten er hat, wenn der gesagt hat, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Dann kann der nämlich die Sachen, die zu schreiben sind, so allokieren, dass es schnell zu schreiben ist. Das heißt also nicht unbedingt alles an verschiedenen Stellen der gleichen Platte, sondern alles schön auf verschiedenen Platten, mal da, mal da, mal da, aber auf jeder Platte an einem Stück, sodass es effizient zu schreiben ist. Das heißt, durch dieses neue Konzept, durch diese neue Aufteilung, wo hier Transaktionen, Transaktionsgruppen und dann die Allokation erst gemacht wird, dadurch habe ich eine erhebliche Verbesserung beim Schreiben. Wie funktioniert das Ganze? Und wie funktioniert das mit der Transaktion, die auch bei partiellem Schreiben eines Plattenpuffers noch funktioniert? Ja. Nehmen wir einmal an, wir haben einen konsistenten Zustand. Und da sieht man, ZFS ist ein Baum. ZFS ist ein Baum mit einem sogenannten Überblock. Der Überblock ist der Block, der auf den Rootblock zeigt. Die Amerikaner sind so ein bisschen beeinflusst von Freud, so über ich und so weiter. Das ist der Überblock. Schreibt sich mit U, Überblock. Und was ich jetzt hier bei den Hackern noch sagen kann, die Magic Number eines Überblock wird geschrieben U bar B1OC. Ne, ist doch eine gute Magic Number. Überblock. Das ist der Zustand. Das ist ein hohler Baum. Das heißt, in den inneren Knoten stehen nur Pointer und nichts anderes. Nur Pointer und Prüfsummen, das sehen wir gleich, aber sonst nichts anderes. Keine echten Daten. Hier habe ich ja quasi nur Allokation. Was gehört wohin? Der Überblock zeigt auf den Rootblock des Baumes und in den Blättern des Baumes stehen die Daten, aber auch die Inodes, auch die Directories, auch die Bitliste, welche Blöcke sind in diesem Filesystem gebraucht, steht in den Blättern. Es gibt also keine Sonderspeicher, wie es in herkömmlichen Filesystemen gibt. Beim herkömmlichen FAT-Filesystem gibt es die FATs, die anders organisiert sind. Hier ist das, was in den FATs steht, auch hier in den normalen Blättern des Baumes. Und das müssen wir jetzt betrachten als logischen Baum. Das heißt, wenn ich da etwas schreibe, bleibt zwar hier der Block an derselben Stelle, aber es ist ein anderer physikalischer Block, aber logisch bleibt er an derselben Stelle. So sieht das aus auf der Platte. Ich habe die Plattendefinition gelesen, 280 Seiten. Ist ganz interessant zu lesen. Ich erzähle ja nur, dass das Ober... Bitte? Nein, nicht Einschlafschwierigkeit. Das ist klasse, interessant. Jetzt schreibe ich was auf einer Datei. Nehmen wir mal an, diese beiden Blöcke werden verändert, um diese Datei zu schreiben. Dann wird das erstmal im Hauptspeicher in Hauptspeicherseiten geschrieben und quasi vorgemerkt, dieser Block soll den, der darüber steht, ersetzen und dieser Block soll den, der darüber steht, ersetzen. Der hat auch noch keine Position auf der Platte. So, irgendwann mal mache ich dann einen Sync oder ich mache einen Close auf die Datei. Oder es gibt noch derlei Dinge mehr, wann dann halt was geschrieben werden muss. Dann werden, kommen wir in den dritten Schritt, dann werden die Metadaten, sprich die internen Pointer, zugefügt. Ich darf diesen Block auf der Platte nicht überschreiben. Wenn ich ihn überschreiben würde, wäre die konsistente Struktur zerstört. Das heißt, ich darf es nicht überschreiben. Ich muss also auch für die inneren Knoten einen neuen Block machen, da werden die beiden neuen Pointer eingetragen. Und für den Root-Block muss ich auch einen neuen Block machen. In dem Beispiel wird hier der neue Block eingetragen und hier auf der rechten Seite der alte Block eingetragen. Sprich, jetzt habe ich quasi die Struktur im Hauptspeicher vorbereitet. Jetzt überlege ich mir im Storage Pool Allocator, wo kommt das auf die Platte hin? Da wähle ich mir dann eine Stelle, wo vier Blöcke am Stück geschrieben werden können. Ja? Und die schreibe ich dann auf die Platte. Und das nehmen wir dann halt bei der Datenbank bevor Image, also vor der Transaktion. Und jetzt kann ich das aktivieren, indem ich hier diesen Überblock schreibe. Sage ich definitiv schreibe, nicht überschreibe. Weil der Überblock ist aus einer Liste von 128 Überblocks, da wird der nächste genommen. Tricky, tricky. Und selbst wenn dieser Überblock, jetzt geht es um den Kollegen hier, wenn der unvollständig geschrieben würde, würde das festgestellt, weil der Überblock eine Selbstprüfsumme hat. Der ist selber nur 512 Byte lang und hat eine 128-Bit-Prüfsumme da drauf. Ja? Das heißt, da stelle ich fest, dass er halb geschrieben worden ist. Das stelle ich fest. Und an der Stelle weiß ich das. Habe ich jetzt, und jetzt fällt der Strom aus, habe ich jetzt einen korrekten Überblock geschrieben, habe ich den neuen Zustand. Habe ich den Überblock nicht geschrieben, habe ich den alten Zustand. Und weil der Überblock 128 Mal da ist und auf jedem Device viermal, zweimal am Anfang, zweimal am Ende. Das heißt, ich kann auch probeweise in DD hineinmachen in so ein Device und ist immer noch ganz. Ja. Deshalb habe ich einen neuen Überblock, habe ich einen neuen Zustand, habe ich den alten Überblock, habe ich den alten Zustand. So funktioniert das. Und weil es hier hinpasst, Snapshots kann ich demzufolge sehr einfach machen. Ich merke mir den alten Root-Block, passe ein bisschen auf beim Freigeben und habe dann da einen Snapshot gemacht. Habe ich noch was vergessen? Ich habe was vergessen. Sorry. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Die herkömmlichen Metadaten wie Directories, Inodes, Allokationsbits sind auch hier First-Order-Daten. Das heißt also, wenn ich diese Datei schreibe, sind nicht nur diese beiden Datenblöcke, sondern an anderer Stelle im Baum werden die Bits für die Allokation geändert. Das heißt, die neuen Blöcke eingetragen, die alten Blöcke ausgetragen, das Inode verändert und so weiter. Und von dort aus wird in dieser Phase 3 eben auch bis zum Root-Block propagiert. Das heißt also, sobald die Transaktion durchgeführt wird, wird nicht nur die Daten aktiv gestellt, sondern auch die neuen Metadaten, die neuen Allokationsinformationen, die neue Z-Node oder I-Node, wie er heißt, Z-Node heißt er eigentlich bei ZFS, das wird gleichzeitig aktiv gemacht. Das heißt also, ich verliere auch keine Blöcke, weil ich von konsistentem Zustand auf konsistenten Zustand gehe. Noch Fragen dazu? Bitte? Defragmentieren tut es sich automatisch dadurch, dass ich, wenn ich schreibe, wird zusammenliegende Blöcke genommen. Macht das selber. Doch, er gibt sie in dem Augenblick frei, hier. Ja, da gibt es wieder frei. Bitte? Genau. So. Und wie machen wir das mit der Integrität? Das funktioniert folgendermaßen. In diesen inneren Knoten sind neben den Adressen auch noch Checksums abgespeichert. So. Bei herkömmlichen Prüfsummen, die ich normalerweise auf den Platten habe, komme ich in den fatalen Fall, dass ich nur einen von vielen Fehlern finden kann. Der eine Fehler ist nämlich, dass ein Bit umfällt auf dem Sektor. Das ist durchaus anzutreffen. Bei Seagate gibt es eine Dokumentation, ein Bit pro 10 hoch 16 Bit ist kaputt. Das klingt jetzt nicht so viel, allerdings das sind nur 1400 Terabyte. Auf dem PC zu Hause dauert das lange, bis das erreicht ist. In einem Rechenzentrum kann das jeden Tag passieren, ja? Dass ein Bit kaputt ist. Es gibt noch andere Fehler, dass der Kopf eben an eine andere Stelle positioniert. Ich positioniere den Kopf, um zu schreiben oder zu lesen, und dann springt er nochmal woanders hin und dann checkt er nur noch, ob er den richtigen Sektor erwischt hat. Die Spur wird nur am Anfang der Spur einmal geprüft. Hinterher wird nur noch geprüft, ob er auf dem richtigen Sektor ist. Das heißt, wenn er dann gesprungen ist, kriege ich das nicht mit und an der Stelle habe ich dann sowas wie Phantom Writes. Das heißt, ich habe was geschrieben, finde es auf der Platte nicht wieder. Oder Misdirected Reads und Writes. Ich lese von der falschen Stelle, schreibe auf die falsche Stelle und da mache ich was kaputt. Diese Fehler kann ich mit einer Prüfsumme, die auf der Platte steht, nicht feststellen. Weil wenn ich den falschen Block lese, steht ja die Prüfsumme gleich daneben und das ist ja eine richtige Prüfsumme. Wenn ich an die falsche Stelle schreibe, ist dann hinterher die Prüfsumme an der Stelle richtig. Das heißt, ich kann diesen Fehler nicht feststellen. Bei ZFS hängt nicht so eine 8-Bit- oder 16-Bit-Prüfsumme wie hier, sondern eine 256-Bit-Prüfsumme neben dem Pointer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier einen Fehler durchgehen lasse, ist sehr viel geringer als bei der Platte. Und ich habe die logische Struktur. Das heißt, wenn ich den Root-Block lese, kann ich den überprüfen mit der Checksum, die im Überblock steht. Wenn ich den Block gelesen habe, kann ich den mit dieser Checksumme überprüfen. Den Datenblock kann ich mit dieser Checksumme überprüfen. Das heißt, ich habe einen validierten Baum von oben runter und kann sehen, das ist richtig. Und jetzt kommt die Stelle, die wirklich Spaß macht. Was passiert, wenn im herkömmlichen System, eben altes Konzept mit Abstraktion an dieser Stelle, wenn mir da das Volume einen falschen Datenblock liefert? Durch Bitrot oder durch Fehlpositionierung? Ja, liefert es mir ab? Ja, der Volume Manager, Block, keine Ahnung, was da drin stehen soll, das weiß doch die Applikation. Gibt so weiter an die Applikation. Applikation in diesem Fall ein Filesystem. Naja, wenn das in Metadaten liegt, ist da 1% der Daten ungefähr, die für Verpointerung benutzt werden. Und es stellt fest, diesen Block gibt es auf der Platte gar nicht, dann hat das Filesystem keine andere Chance, als abzustürzen. Fehlpositionierung des Filesystems, kann er nicht lesen. Ja, oder ich habe Glück gehabt, das liegt im Datenbereich, da werden Gänsefüße nur falsche Daten an die Applikation weitergegeben und die rechnet falsch. Hat man schon mal gehabt, ja? Zum Beispiel, man hat ein paar GIFs auf der Platte, ein paar JPEGs vom letzten Urlaub und ein Bild lässt sich partout nicht lesen. Das ist so ein Fall. Ja, so ein Fall ist das. Und ZFS kann das retten. Und jetzt kommt der Grund, weshalb wir die Baumstruktur haben, die Prüfsummen haben und so weiter und so fort. Wir lesen hier den falschen Block. ZFS validiert die Prüfsumme, stellt fest, dieser Block ist falsch und verwendet ihn nicht weiter. Jetzt, weil ZFS den Volume Manager integriert hat, kann ZFS von der anderen Seite lesen, kann den validieren, der ist dann richtig, hoffentlich, in der Regel richtig. Wenn der richtig ist, verwendet er, wenn es Metadaten sind, die korrekten Metadaten und wenn es normale Daten sind, liefert er die korrekten Daten aus. Plus, weil er ja weiß, wo der falsche Block war, kann er den falschen Block korrigieren. Und dieses Korrigieren des Blockes kann man auch noch manuell anstoßen. Da gibt es so eine Scrub-Funktion, heißt die. Das heißt also, hier haben wir eine Möglichkeit, Daten wirklich langlebig zu haben und auch langlebig immer wieder zu überprüfen, was bei den heutigen Systemen nicht der Fall ist. Ich meine, wir hatten einen Fall bei einem Einzelhandelsgeschäft im Süden von Deutschland. Sowas. Sie haben Oracle. Bei Oracle kann ich auch Prüfsummen auf Datenblocken einschalten. Wir hatten wirklich den Fall, Datenbank lässt sich nicht mounten. Die Anweisung von Oracle ist, dann mountet man den linken Spiegel und wenn der sich nicht mounten lässt, mountet man den rechten Spiegel und der wird dann gehen. Bei denen war jetzt der Fall, der linke Spiegel ließ sich nicht mounten und der rechte Spiegel ließ sich auch nicht mounten. Dann haben sie mich gefragt, was man machen muss. Dann habe ich gesagt, okay, nehmt euch Platz und wenn die Fehler an unterschiedlichen Stellen sind, kopiert mit DD den intakten Teil darüber, über den ersten Fehler. Und es hat sogar funktioniert. Ließ sich dann Daumen machen. Aber was mussten die machen? Die mussten den Betrieb unterbrechen, die mussten die Daten kopieren, das war eine erhebliche Menge von Daten und mussten beten und ansonsten hätten sie Restore machen müssen bei diesen Terabytes, die sie hatten. Und wenn man sowas wie ZFS einsetzt, wird das automatisch repariert. Und das ist ein wesentlicher Vorteil und diesen Vorteil braucht man bei den Datenmengen, die wir heutzutage haben. Noch Fragen dazu? Das heißt aber, Filesysteme über einen Terabyte, da will man einfach nicht auf den Filesystem-Check warten und vor allen Dingen möchte man nicht, dass da die Bilder von den letzten 20 Urlauben plötzlich irgendwie verschwinden. Sondern man möchte eine Sicherheit der Daten haben, das kann man nur so erzielen. Den braucht man nicht. Nee, man hat ja immer den konsistenten Fall. Entweder ich habe den aktuellen Überblock, dann habe ich den konsistenten Fall. Oder beim Mountain war kein aktueller Überblock da, dann habe ich den alten Überblock. Dann mache ich damit weiter. Das brauche ich gar nicht. Ja, 128 Überblöcke in einer Reihe, viermal auf der Platte. Und da guckt man halt nach. Die werden halt so zirkular beschrieben. Und die haben drinstehen eine Transaktionsgruppennummer. Die Transaktionsgruppennummer ist nur 64 Bit. Ja, und alle 5 Sekunden wird eine Transaktion geschrieben. Das heißt, das reicht also auch noch bis zum nächsten Big Bang, die Transaktionsgruppennummern. Das heißt, ich vergleiche dann höchste Transaktionsgruppennummer, interne Prüfsumme, okay, und dann habe ich den neuesten Prüfungsblock, Überblock. So, und das waren so die Hauptkonzepte, die wir im ZFS haben. Eins wollte ich noch erzählen, Intelligent Prefetch. Und zwar hat der Kollege hier nach Reorganisation gefragt. Ja. Jetzt gibt es ja Fälle. Ich schreibe sequenziell, ich lese sequenziell. Ich schreibe random, ich lese random. Ja. Und jetzt kann man den Fall, ich lese random, egal wie geschrieben ist, zusammenfassen. Wenn ich irgendwohin was lesen will, dann nützt es gar nichts, wie die Daten angeordnet sind. Das ist egal. Das heißt also, lesen random ist schon erledigt. Da kann ich ja schreiben, wie ich will. Da kann es auf der Platte liegen, wie es will. Sequenziell schreiben, sequenziell lesen ist besonders dann effizient, wenn es sequenziell geschrieben ist. Das macht ZFS automatisch dadurch, dass es automatisch schreibt. Das heißt, wenn ich sequenziell schreibe, wird automatisch so geschrieben, dass es schnell zu lesen ist. Der Problemfall, der existiert, ist eigentlich der, ich schreibe random, möchte dann aber später sequenziell lesen. Das tritt nicht so häufig auf. Kann bei Datenbanken schon mal sein. Oder wenn ich, so wie hier, ein Streaming mache. Das heißt, ich möchte mir einen Film angucken. Und hier haben wir den Fall erläutert. Wir haben jetzt drei Leute aus dem Team. Jeff Bonwick, Bill Moore und Matthew Ahrens. Die gucken sich The Matrix an. Matthew war wieder der Schnellste. Jeff Bonwick als Teamlead hat als Letzter angefangen, den Film sich anzugucken. Und jetzt lesen wir also Megabyte für Megabyte. Nehmen wir mal an, jede Minute eine Megabyte. Das heißt, Jeff liest gerade das 7. Megabyte, Bill das 33. und so weiter. ZFS hat ja den Kontext von User zu Filesystem. Das heißt, dieser Prozess liest jetzt gerade sequenziell in dieser Datei. Und dazu muss er nicht viel machen, sondern muss sich quasi nur die Position und die Länge des zuletzt gelesenen Blockes merken. Dann weiß er, ob sequenziell gelesen ist. Wenn ich jetzt den 1 Megabyte an der 7. Stelle, 1 Megabyte an der 8. Stelle lese, dann weiß ich, das nächste ist wahrscheinlich das 1 Megabyte an der 9. Stelle. Und das kann ich dann vorher lesen. Das heißt, wenn ZFS feststellt, der hat jetzt das 8. Megabyte gelesen und vorher schon das 7. Megabyte gelesen, dann will er wahrscheinlich jetzt das 9. Megabyte lesen. Und sobald er das 8. Megabyte gelesen hat, wird parallel schon das 9. Megabyte geholt und bereitgestellt. Das ist dann quasi in Nullzeit da, als er schon vorab gelesen wurde, wie er das verarbeitet hat. Das heißt, in dem Fall, dass ich random geschrieben habe, hilft das Prefetch, genau dieses Scattered Write zu beheben. Natürlich habe ich mehr AOs, als ich sonst haben würde, aber die Applikation muss nicht angepasst werden, um selber den Prefetch zu machen, sondern kann das. Manche Volume Manager können auch so ein Prefetch. Das Problem nur ist, der Volume Manager hat ja keine Ahnung vom Filesystem. Hier hilft wieder die Integration vom Volume Manager ins Filesystem, weil für den Volume Manager in einem herkömmlichen System wäre das Lesen an 7, an 33, an 1,42, an 8, an 34, an 1,43. Das würde bedeuten, dass der Volume Manager gar kein sequenzielles Lesen feststellt. Ja? Nur dadurch, dass das ZFS zum A den Zugriff auf die Devices hat und B den User-Kontext hat, kann er jetzt userspezifisch das sequenzielle Lesen erkennen. Aufgrund ihrer Eigenschaft, dass sie eben nicht überlegen dürfen, sind solche Logiken nicht drin, weil es sonst so lange dauert. Okay. Rate haben wir auch noch drin. Okay. Jetzt höre ich an dieser Stelle auf mit dem letzten Kommando. Wenn ich ein ZFS machen will, gibt es dieses eine Kommando, zpool create tank und dann das Device. Mit diesem einen Kommando mache ich ein Filesystem, mache ich ein Z-Pool, erzeuge den Mountpoint, trage den Mountpoint ein und mounte das Filesystem. Alles in einer Sekunde. Ja, das zeigt die Vereinfachung der Administration. Und wenn ich was gespiegelt haben will, ist das äußerst schwierig. Da muss ich hier Mirror benutzen, dann wird das gespiegelt. So, an dieser Stelle brechen wir jetzt ab. Wer noch mehr zu ZFS haben wissen möchte, kann ich später noch was erzählen. Ich möchte noch ein bisschen Zeit zum Fragen geben. Wir müssen ja auch noch einen Umbau machen. Das kommt mit weniger als 4 bis 8 GB aus, klar. Ich habe bei mir einen CD-ROM-Server laufen im Office. Hat einen 1 GB Hauptspeicher, der Rechner. Und ich habe den Cache für das ZFS, das steht auf einer Webseite, solarisinternals.com, auf 64 MB gedrückt. Das kann man machen. Funktioniert wunderbar. Nur, ZFS geht davon aus, dass der Speicher zur Verfügung steht. Das, was nicht von Applikationen benutzt wird, kann es zum Cachen benutzen. Und da ist es relativ aggressiv. Nimmt sich schnell den Speicher, gibt ihn langsam wieder her. Deshalb muss man, wenn man jetzt eine Datenbank hat oder andere Applikationen laufen hat, muss man den Cache für das ZFS limitieren. Auf das, was man ihm geben möchte. Und wie gesagt, wenn ich jetzt keine wiederholten Lesevorgänge habe, dann kann ich den Cache auf 64 MB oder 128 MB oder sowas limitieren und geht das wunderbar auch im kleinen System. Nur, wenn ich das nicht limitiere und habe noch dicke Applikationen laufen, wie Datenbanken oder KDE oder GNOME oder was weiß ich, oder eine Development-Umgebung, dann kämpft der Cache von ZFS immer gegen diese Applikationen und das macht dann keinen Spaß. Also Cache limitieren. Ja, Cache limitieren. Cache limitieren, geht ganz einfach. Das heißt Arc-Cache. Ja, bitte. Den Z-Pool auf ein. Ja, kann man auch ein Sanddevice legen, kein Problem. Ja. Man kann ein ZFS nur auf einem Rechner mounten. ZFS ist kein geclustertes Filesystem wie Lustre. Das ist ein Local Filesystem, das kann auf einem gemountet werden. ZFS ersetzt in dem Sinne kein NFS. Ja? Und deswegen muss man dann schon zwei unterschiedliche Loons haben, die man an den einen und an den anderen Rechner gibt. Aber man kann die auch wandern lassen. Man kann das Z-Pool auf einem System exportieren, auf dem anderen importieren. Das geht. Nee, geht nicht. Ja. Aber Z-Pool-weise kann man es dann auch umhängen. Das heißt, wenn ihr was habt, was ihr mal da laufen habt, macht es den eigenen Z-Pool, kannst du einfach mal einen exportieren, auf dem anderen importieren. Ja. Ja. Ja, RAID Z und RAID Z2 gibt es. RAID Z entspricht dem RAID 5. Und RAID Z2 entspricht dem RAID 6. Der Unterschied zu RAID 5 und RAID 6 ist, dass die Blockgröße variabel ist. Die ist beim RAID 5 halt festgelegt. Und dort wird es gerade so viel, wie viel geschrieben wird, eben allokiert. Bitte? Nicht ineffizienter. ZFS kann den Schreibcache der Platten benutzen. Und zwar, wenn wir uns erinnern, Phase 3, wo alles auf die Platten geschrieben wird, das wird eben mit dem Schreibcache gemacht. Und wenn die Transaktion geschrieben wird, dann will ich ja sicher sein, dass es auf der Platte liegt. Dann wird ein Flush-Cache-Befehl an die Platten geschickt, ja, dass er den Schreibcache auf die Platte jagt. Und wenn das geschrieben ist, dann schreibt er erst einen Überblock. Mit Partitionen funktioniert das nicht, weil er ja nicht weiß, wer sonst noch diese Platte benutzt und ob die andere Applikation mit dem Flush-Cache auskommt. Deswegen ist das Doch, zwei Blocks größer geht. Zwei Blocks kleiner geht nicht. Nee. Größer geht. Kleiner geht nicht mehr. Ja. Das wird geändert im Januar. Muss man Partition machen. Ja, aber im Januar wird es halt ein Z-Pool Remove geben und damit kann man eben Folgendes machen, dass man eben Devices wieder aus dem Z-Pool rausnimmt. Man muss sich überlegen, um ein Device rauszunehmen, muss ich ja das Device erstmal leer machen, das woanders speichern. Und dann würde man folgendermaßen vorgehen, man würde die kleinere Platte nehmen, als zusätzliche Platte reinnehmen, eine Platte vom Mirror dafür als Mirror angeben und dann diese eine Platte, die noch üblich ist an der Stelle, wird man evakuieren, rausnehmen. Und damit habe ich es dann auf den kleineren gebracht. Ja, das geht dann. Geht heute schon. Ja, geht. RAID Z-Pool, ich kann den Pool nicht größer machen. Ja, aus dem 3 plus 1 kann ich kein 5 plus 1 machen. Aus dem 3 plus 1 kann ich kein 5 plus 1 machen, das ist richtig. Das geht aber mit dem Remove auch wieder, wenn du temporär zwischendurch Speicher hast. Das Remove erlaubt es dir dann, sowas umzubauen. Du musst nur temporären Speicher haben. Das können USB-Platten sein zum Beispiel. Ja, es kann sein. Du willst ja nur die Funktionalität haben. So. Es gibt schon... Wo ist der Nachfolgeräder? User Quota kommt. In dem Update 7 wahrscheinlich. Update 7 kommt im März nächsten Jahres. Ja. Filesysteme. Jedes Filesystem braucht internen Speicher, ja, im Kernel, und dann kann es sein, dass du mit deinen 4 GB wieder nicht auskommst. Ja. Ja. Deshalb wird es User Quota geben. Es ist in der Mache. ZFS-Verschlüsselung ist in der Entwicklung, wird integriert im Bild 107, ist der augenblickliche Plan. Das ist Ende Januar 2020.